Teil 5 unserer Reihe Wir in der Krise, Therapeutinnen im Gespräch. Heute mit der Psychotherapeutin Katharina Kautsch. Und wenn Sie mögen, mit Ihnen, Hörerinnen und Hörern, Sie haben nach dem Gespräch die Möglichkeit, sich telefonisch einzuschalten, einzumischen über unsere Nummer 030 30 20 00 40 Berlin, 30 20 00 40 00 40. Die Telefonnummer von uns, RBB Kultur. Frau Kautsch, herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Klimakrise, Krieg in Europa, Corona. Unsere Zeit wird geprägt von Verunsicherungen, von Ängsten, von vielen Unsicherheiten. Und in unserer Reihe Wir in der Krise versuchen wir, Hintergründe zu beleuchten, Anregungen zu geben. Heute zur Frage, wann tut Arbeit nicht mehr gut? Ich möchte da mal ganz grundsätzlich anfangen, Frau Kautsch. Ist Arbeit nicht sowieso nichts anderes als notwendige Last oder kann die auch Lust sein?
Unbedingt. Also mitnichten nur notwendige Last, aber es kommt eben sehr darauf an, was ich für eine Arbeit mache.
Das heißt, das Erste ist meine Entscheidung für eine Arbeit, dass ich sehr genau überlegen sollte, was ich arbeiten möchte. Aber das ist mir zum Beispiel auch als junge Menschen überaus schwer gefallen, diesen Weg zu finden, bis ich dann, Gottlob, beim Radio gelandet bin.
Ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass ich Zeit habe, meinen Entwicklungsweg zu gehen und meine Leidenschaften auszuloten und zu gucken, was liegt mir, was kann ich gut, wo sind meine Kompetenzen, meine Fähigkeiten, wo erlebe ich mich selbstwirksam.
Das alles ist schön und gut, aber dann komme ich in ein Kollektiv, komme in ein Team und fühle mich doch nicht wohl. Was sind so die wichtigsten Aspekte, die wichtigsten Dinge, wo Sie sagen, das unterstützt das Wohlbefinden bei der Arbeit und auch ich selbst kann was dafür tun?
Also ich denke, das Wohlbefinden bei der Arbeit hat mit dem Wohlbefinden an meinem anderen Standbein zu tun, in meinem privaten Leben. Und natürlich spielt, und da bin ich wieder die Familientherapeutin, spielt meine Erfahrung in einer Gruppe, in einem System, die ich von Anfang an gemacht habe, eine erhebliche Rolle, wie ich mich in dieser Gruppe bewege und welche Rolle ich einnehme. Und manche Menschen haben halt lebenslang Rollen gehabt, in denen sie sich nicht wohlfühlen. Und wenn das nicht irgendwann mal klar wird, dass es schön wäre, dass es passiert, sich wohlzufühlen auch in einem Team, dann kann es passieren, dass man allein daher nicht die Rolle findet oder den Platz, den man sich wünscht.
Haben Sie so ganz praktische Tipps, woran merke ich, dass ich arbeitstechnisch was ändern muss?
Also ich würde sagen, wenn ich keine Lust habe, zur Arbeit zu gehen, wenn ich müde bin bei der Arbeit, wenn es nichts gibt, was meine Neugier fesselt, und wenn ich merke, dass ich einfach irgendwie gelangweilt bin oder zu angestrengt, wobei das ja auch ein Wechsel sein kann. Es kann ja sein, dass mich der Arbeitsinhalt sehr interessiert und wenn ich aus der Arbeit rauskomme, falle ich zusammen und bin nicht mehr wirklich vorhanden. Und auch dann ist es vielleicht gut, an der Arbeit was zu ändern.
Viele Jahrzehnte. Ja, ich glaube, seit es die moderne Arbeitsebene überhaupt gibt, bis noch vor gar nicht langer Zeit, gab es, glaube ich, so ein Grundethos. Sie sagten eben, ich langweile mich, es macht mir keinen Spaß. Ja, dann Zähne zusammenbeißen und durch. Hat sich da in dieser gesellschaftlichen Grundhaltung inzwischen was verändert?
Das kann ich schwer einschätzen, weil ich habe ja immer auch nur, wenn ich Jobcoachings mache oder mit Teams Supervisionen mache, also im Arbeitskontext arbeite, immer nur einen Einblick in bestimmte Systeme. Und mein Eindruck ist, dass es nicht die Frage ist, ob ich an der richtigen Stelle stehe oft, sondern eher die Frage des Maßes. Also ich begleite sehr viele Pflegekräfte und die sind natürlich sehr gepeinigt mit dem allgemeinen langjährigen Fachkräftemangel. Und da ist es natürlich dann eher so, dass es zu viele Dienste sind, dass zu viel Verantwortung an einer Stelle ist und dass auch mit einer relativ großen Selbstverständlichkeit der Einsatz gefordert wird, ohne zu gucken, wie geht's denen eigentlich. Also gerade im psychosozialen Bereich vermisse ich oft tatsächlich, dass in größeren Institutionen auch geguckt wird, ob die Leute tatsächlich in der Lage sind, ihren Job zu machen, der ja durchaus ganzheitlich und insgesamt sehr kräftezehrend ist.
Kann ich es noch kleiner eingrenzen und noch praktischer machen? Ein Freund von mir, ein sehr guter Freund, ist Krankenpfleger und hat jetzt ein Burnout. Und die erste Frage, die mir kam, ist, wie hat er das erkannt? Woran merke ich, dass ich ein Burnout habe? Was passiert da? Was sind so Signale?
Also Es fängt, glaube ich, sehr lange schon vorher an, bevor man realisiert, dass man da was hat, was vielleicht nicht so normal ist, weil viele Menschen sind mal müde und mal energielos. Und dann kommen aber tatsächlich Konzentrationsschwierigkeiten irgendwann dazu. Da kommt dann die Überwindung, zur Arbeit zu gehen, wird immer größer und auch das Erschöpfungsgefühl dementsprechend wird immer größer. Und irgendwann kommen körperliche Symptome dazu. Und dann bin ich irgendwann an, also tatsächlich dieser Begriff des Burnout, ich fühle mich tatsächlich leer. Aber nicht in einem guten Sinne leer, um es wieder neu zu füllen, sondern in einem Sinne von tatsächlich ausgepowert, ausgebrannt. Da ist keine Energie mehr, die ich einzubringen habe. Und das ist schon auch, kann mitunter auch ein lebensbedrohlicher Zustand werden.
Führt das zu einer Depression? Ist das mit einer Depression verwandt? Gar identisch? Nein, oder?
Also, das ist schwer zu sagen, weil ich mich in diesen sozusagen diagnostischen Kriterien immer nicht so gerne bewege, weil mich immer interessiert, wie Leute das erleben. Und ich glaube, dass manche sagen, doch, ich bin depressiv. Und dabei aber nicht mitkriegen, dass sie sozusagen an den Strukturen leiden. Es gibt auch nochmal gerade im psychosozialen Bereich eine Unterscheidung zwischen sogenannter Sekundärtraumatisierung, die darüber passiert, dass ich mit traumatisierten Klientengruppen arbeite. Kann ich traumatisiert werden, ohne selber ein Trauma direkt erlebt zu haben? Und es liegt an der Arbeit mit den Menschen. Und Burnout ist oft eine Geschichte, die entsteht, wenn die Strukturen nicht so sind, dass ich geschützt bin, dass ich sicher bin, dass ich genug Ausruhzeiten habe. Also es ist eher so eine organisatorische Frage.
Ich stelle fest, ich habe ein Burnout oder bin der Meinung, welchen Rat haben Sie, was sollte ich schleunigst tun?
Vermutlich ausruhen. Und tatsächlich die eigenen Strategien angucken, in denen ich in diese Überarbeitung geraten bin. Also ich habe ja dann auch einen eigenen Leistungsanspruch und vielleicht einen inneren Antreiber, der mich trotz vorhandener Körpersignale immer wieder hat auf Arbeit gehen lassen. Ich glaube, ein Schutz vor Burnout ist tatsächlich, wenn ich merke, ich kann heute nicht, mich für eine kurze Zeit mal rauszunehmen. Aber dann, wenn ich merke, das passiert regelmäßig, dann schon mal zu gucken, ob ich nicht grundsätzlich in meinem Arbeitsverhalten und vor allen Dingen auch in meinem privaten Leben, vielleicht in meinem Freizeitverhalten was tun kann, was mich erdet, was mich entspannt, was mich sozusagen einfach tatsächlich runterfahren lässt.
Ist das das, wofür es diesen Begriff der sogenannten Selbstfürsorge gibt?
Würde ich sagen, der ist ja auch sehr modern geworden, als wäre es was Ungewöhnliches. Ich glaube, dass das früher normaler war, dann in den Garten zu gehen nach der Arbeit und Kartoffeln auszubuddeln oder Blumen zu pflanzen und sensorische andere Informationen zu machen.
Ach, das ist das, wenn ich so meine Putzanfälle zu Hause abends kriege, wenn ich hier erschöpft rausgehe.
Und geht's Ihnen dann gut danach?
Aber wie?
Eben. Das ist sensorische andere Informationen, andere Erfahrungen machen, ist einfach, glaube ich, eine sehr wichtige Komponente. Und wenn ich dann aber ein Freizeitverhalten habe, in dem ich dann auch noch wahnsinnig gerne Bücher lese, nachdem ich möglicherweise den ganzen Tag mich schon geistig angestrengt habe, oder wenn ich dann meine kranke Mutter zu Hause pflegen muss, nachdem ich von der Station komme, dann ist das eher sozusagen mehr desselben. Und das führt natürlich irgendwann dazu, dass der Körper kapituliert und auch das seelische System.
Sehr gut finde ich ja auch Kochen und Backen, weil da muss ich mich so konzentrieren, dass ich an nichts anderes mehr denke.
Ja.
Ich esse es dann nur leider immer alles auch hinterher. Und dann kommen schon wieder ganz andere Gedanken. Das ist nicht unser Thema. Unser Thema mit Frau Kautsch, Familientherapeutin, hier bei uns bei RBB Kultur in unserer Reihe Wir in der Krise, Therapeutinnen im Gespräch. Das Thema Arbeit. Wann tut Arbeit nicht mehr gut? Frau Kautsch, seit einigen Jahren zunehmend zu beobachten, dass Menschen sagen, Frauen wie Männer oder welcher Geschlechtszuordnung auch immer, ich möchte weniger arbeiten, ich arbeite nur 80%, manche sogar noch weniger. Habe ich darauf eigentlich ein Recht inzwischen in unserer Gesellschaft? Was ist, wenn die Chefin oder der Chef sagt, nee, geht nicht?
Also ich glaube, es ist sogar arbeitsrechtlich verankert, wobei ich mich da juristisch nicht so gut auskenne. Aber natürlich hat ein Mensch das Recht, sein Leben so zu gestalten, wie er und sie das gerne möchte. Und man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass arbeiten gehen bedeutet, ich biete meine Arbeitskraft an und damit Teile meiner Lebenszeit. Und die zu gestalten, gemeinsam möglichst, ist eine viel bessere Voraussetzung für eine effiziente Arbeit. Also es wird sich auch unternehmerisch zeigen. Als wenn ich Leute unter Druck setze und sage, nee, du musst aber 40 Stunden hier sein. Es gibt ja auch Studien, dass gar nicht 100% Arbeit geleistet wird in 100% Zeit, sondern dass das um die 60% stattfindet. Und wenn man das sich anguckt, dann ist vielleicht die Frage, ob dann 30 Stunden nicht auch effizient verbracht werden können. Wer will das messen, wie viel in 40 oder 30 Stunden gearbeitet wird?
Gibt es eigentlich sowas, Frau Kautsch, wie verschiedene Arbeitstypen? Also der Mensch, der sagt, für mich ideal von 9 Uhr bis 17 Uhr, jetzt ein von mir wild herausgegriffenes Beispiel. Oder der andere, der sagt, nein, Selbstständigkeit ist das Einzige, was ich ertrage oder was mich glücklich macht. Ja, gibt es Arbeitstypen?
Also ich würde das nicht als Typen kategorisieren, sondern eher auch sagen, was haben Menschen für eine Verbindung mit ihrer Arbeit und Menschen, die in Schicht arbeiten gehen können, die ich persönlich immer sehr bewundere, haben dafür sicherlich ihre Gründe. Vielleicht genießen sie die Auszeiten, die durch unterschiedliche Schichten zustande kommen und sind nicht so anfällig für die körperlichen Einbußen, die man zum Beispiel durch eine Nachtschicht hat oder so. Und dann gibt es Menschen, die natürlich nicht so gern weisungsorientiert arbeiten, die sich nicht so gut in ein System einbinden wollen oder lassen, sondern die eher sehr selbstgestaltend unterwegs sind. Und für die ist natürlich eine selbstständige Tätigkeit viel gesünder, als wenn sie sich dauernd in ein System reinbegeben, wo sie sich unterordnen, anpassen müssen.
In unserer Reihe Wir in der Krise, Therapeutinnen im Gespräch, reden wir heute mit der Psychotherapeutin Katharina Kautsch. Unser Thema, unsere Frage, wann tut Arbeit nicht mehr gut? Und Frau Kautsch möchte zum Stichwort Burnout, über das wir ja schon etwas länger gesprochen haben, noch etwas nachtragen. Bitte schön.
Ja, was ich gern einfach noch unterbringen würde, ist, dass Burnout nicht immer entsteht, wenn es mir nicht gut geht auf der Arbeit, sondern gerade, wenn ich mich sehr verantwortlich fühle, eingebunden bin in Arbeitskontexte, die mir Spaß machen und leidenschaftlich gerne arbeite und deswegen nicht merke, wann es reicht, bin ich bedroht davon, dass meinen Körper zu übergehen und ins Burnout zu rutschen. Das war mir einfach wichtig, nochmal zu sagen. Dass
also es kann passieren, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ich fühle mich total wohl und bin happy und merke gar nicht, wie ich mich aufzehre und verzehre in der Arbeit.
Ganz genau.
Ich hatte es gesagt, Hörerinnen und Hörer, wer mag, melde sich bitte zu Wort unter unserer Nummer, der RBB Kulturtelefonnummer 030 30 20 00 40 gewählt hat. In Berlin-Kreuzberg, Angelika Rudolph. Frau Rudolph, guten Tag, Sie haben das Wort, bitteschön.
Oh, danke schön. Ja, ich habe nämlich ein Anliegen, eine Frage. Ich gehöre noch zu der Generation, die während des Krieges, Zweiten Weltkriegs geboren wurde und also Eltern hatte und Verwandte hatte, die also da in dieser Nachkriegszeit alle gearbeitet haben, ohne Wenn und Aber. Mein Vater war Chirurg und er hat selbstverständlich, wenn er gebraucht wurde im Krankenhaus, ist er hin und hat gearbeitet. Diese Menschen, das merken wir jetzt immer wieder, wie alt die werden. Die sind nicht mit ausgebrannt mit 60 Jahren am Krebs gestorben oder an anderen Erkrankungen, sondern ein Großteil dieser Generation wird richtig alt. Ich gehöre da nicht direkt dazu, weil ich ja nun sozusagen ein Kind dieser Generation bin. Also, und ich habe auch Freundinnen mit Burnout, was ich in jeder Weise nachvollziehen kann. Was ist denn da der Unterschied zwischen vor 100 Jahren, vor 80 Jahren und heute?
Also eine spannende Frage, Frau Rudolph. Toll, dass Sie die gestellt haben. Ich musste sofort jetzt an meine Großmutter denken. Und natürlich die Antwort kommt von unserem Gast, von der Psychotherapeutin Katharina Kautsch. Bitte schön, Frau Kautsch.
Ich weiß natürlich nicht, ob ich die Antwort habe, aber ich hätte eine Hypothese. Und zwar ist die Frage, mit wie viel Komplexität bin ich umgeben und was passiert, wenn ich aus der Arbeit komme. Und wenn ich lange arbeite und ambitioniert am Menschen arbeite und das Gefühl habe, ich habe einen wichtigen Job gemacht und dann gehe ich nach Hause und kriege ein Essen vorgesetzt und kann mich ausschlafen, dann habe ich natürlich eine andere Chance, gesund zu bleiben, als wenn ich sozusagen mich mit multiplen Anforderungen noch herumschlagen muss, die zu Hause auf mich warten. Und das Leben ist einfach komplexer geworden, eine Familie durchzukriegen und auf die Kinder und deren Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Das hat sich verändert. Die Anforderungen für Eltern zum Beispiel, die arbeiten gehen, sind viel komplexer geworden. Einfach weil die Kinder nicht eben so mitlaufen und mitfunktionieren, was einfach ein gutes Modell im Nachkrieg, in der Nachkriegszeit war, aber auch oft auf Kosten der Generation der Nachkriegskinder, also der Kriegsenkel, die einfach mitmachen mussten. Das geht nicht mehr einfach so. Kinder haben eine andere Stimme bekommen und die Anforderungen sind anders geworden. Und Chirurg, ja, jetzt sind Krankenhäuser Unternehmen. Das heißt, die müssen kostendeckend arbeiten. Die Ärzte haben einen ganz anderen Druck, damit zurechtzukommen. Gibt nicht mehr diese Selbstverständlichkeiten. Wird alles hinterfragt. Das ist eine meiner Hypothesen, dass es einfach wirklich die Anforderungen sehr gestiegen sind, im Sinne von, ich muss auf vieles gleichzeitig reagieren.
Frau Rudolph, Anregungen für Sie, hoffe ich doch, haben Sie bekommen.
Ja, eigentlich bin ich genauso schlau wie vorher. Wenn ich mir überlege, wie lange meine Mutter hat anstehen müssen, um ein Stück Butter zu kriegen und wie ausgepowert beide Eltern waren und wir Kinder in einer Weise mitgemacht haben, aber viel Zeit zum Spielen und für die Schulsachen auch hatten. Ich denke, da liegt noch was anderes dahinter.
Ich greife da auch mal ein, weil ich mich beispielsweise daran erinnere, aufgewachsen bei meiner Großmutter, und ich habe mich oft gefragt, die hat den Riesengarten bearbeitet, die hat die Bohnen geschnippelt, die hat die Kartoffeln rausgeholt. Die hat die Wäsche gewaschen im Topf, die hatte Zeit, die Wäsche auf die Wiese in unserem Garten zum Bleichen zu legen. Die hat sich um mich gekümmert, die hat sauber gemacht, die ist auch noch arbeiten gegangen, weil die Rente in der DDR viel zu klein war. Und ich glaube, ein Punkt, und Frau Kautsch, vielleicht stimmen Sie mir damit zu, ist, dass die Freizeit natürlich heutzutage auch noch, Sie haben die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen beim Beispiel Chirurg eben schon benannt, aber es gab kein Internet. Wenn wir abends zusammen waren, dann haben wir mal das Radio eingeschaltet und zusammen Musik gehört oder ein Hörspiel. Also die Möglichkeiten, wir haben Halma gespielt, wir haben Mensch ärgere dich nicht gespielt. Die Möglichkeiten runterzukommen waren ruhigere Möglichkeiten auch, oder Frau Kautsch, sehe ich es falsch?
Nee, absolut. Das ist das, was ich mit der Komplexität meine. Das geht einfach darum, dass ich sozusagen ständig, also neurobiologisch, mache ich ja gern, würde man sagen, der Sympathikus, der eine Teil des autonomen Nervensystems, der ist einfach ständig in Erregung. Und in dem Moment, wo ich Wäsche wasche oder im Garten arbeite, fahre ich runter. Das sind Tätigkeiten, die auch Arbeit sind, aber die doch sensorische Informationen ermöglichen. Ich bin nicht mehr ständig mit meinem Kopf und meinen Gedanken irgendwo, sondern ich bin ganzheitlich eingebunden. Auch wenn ich nach einem Stück Butter anstehe, das ist was anderes, als ganzheitlich sich auf einen Rechner zu konzentrieren und dort Arbeitsaufgaben zu bearbeiten oder die ganze Zeit ein Kind zu betreuen, was einfach eigene Bedürfnisse formuliert, während mir im Kopf ist, dass ich eigentlich noch das und das und das fertig machen muss. Also für mich ist das etwas, was ich schlüssig finde, auch wenn ich sozusagen die Fähigkeit meiner eigenen Kinder beobachte, sich in dieser komplexen Welt zu bewegen und auch abzugrenzen. Ich kann das viel schlechter.
Schon sind wir mitten in der Philosophie des Lebens. Angelika Rudolph in Berlin-Kreuzberg hat uns dahin gebracht. Frau Rudolph, vielen Dank. Ich muss eine ganz große Frage an Sie stellen, Frau Kautsch. Eine politische Frage im Grunde. Was meinen Sie? Ich glaube, mehr als eine Meinung können Sie uns auch nicht dazu liefern. Würde ein Grundeinkommen unserer psychischen Gesundheit guttun?
Ich würde sagen, ja. Weil wir sind ja reich genug. Und wenn wir es anders verteilen, könnte es sein, dass Menschen sozusagen selbstgesteuert auf die Idee kommen, danach zu gucken, was möchte ich denn gern machen? Wie möchte ich denn gerne auch in der Gesellschaft wirksam werden? Also ich gehe davon aus, dass wenn ich eine Grundbasis habe, mit dem ich zurechtkomme, dass ich dann auch nach und nach, natürlich nicht alle Menschen, aber mein Bedürfnis entwickle, wirksam zu sein, in eine sogenannte Kohärenz zu kommen. Das heißt, ich finde sinnvoll, was ich tue, womit ich meine Zeit verbringe. Ich kann das verstehen und ich kann das handeln. Also ich habe da so ein Gefühl von, ich bin gut aufgehoben in dieser Welt, weil ich auch einen Beitrag leiste.
Fragezeichen, Ausrufungszeichen, Gedankenstriche. Wir in der Krise, Therapeutinnen im Gespräch, bei uns zu Gast war die Psychotherapeutin Katharina Kautsch, trotz ganz viel Stress beruflichem heute, wie ich weiß. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gern.
Wir setzen die Reihe natürlich fort. Das war heute Frage 5. Die Frage heute, wann tut Arbeit nicht mehr gut? Unsere Reihe. Wir in der Krise hier auf RBB Kultur. Und wenn Sie denken, oh, da würde ich gerne noch mal reinhören, na, überhaupt kein Problem, können Sie machen, ganz einfach auf unserer Website rbbkultur.de.